Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Ja, reden. Wir reden ja viel über Fußball im Moment und haben ja auch schon zwei Folgen mit Landesliga-Trainern gemacht. Was meinst du, sollten wir nochmal weiter über Fußball reden?
Machen wir auf jeden Fall.
Okay, dann sage ich mal, dieser Podcast wird schwarz-weiß.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde des So-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen Folge, der dritte Teil unserer Gesprächsreihe mit den Trainern unserer hiesigen Fußball-Landesligisten. Wir haben heute einen Mann bei uns, der in Norddeutschland schon richtig rumgekommen ist, der große Vereine kennengelernt hat, der kleinere Vereine kennengelernt hat und der uns dazu eine Menge sagen kann. Aktuell ist er beim Lüneburger SK. Bei uns ist der Trainer des Lüneburger SK, Dennis Torniport, den alle nur Torni nennen. Hallo Torni, schön, dass du da bist.
Moin, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ja, Torni, wir haben es angedeutet, du hast eine Reihe von Stationen in ganz Norddeutschland, kann man ja sagen, schon erlebt, als Spieler, als Trainer. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen die für dich wichtigsten Stationen skizzieren, die für dich besonders prägend waren, wo du besonders viel erlebt hast, Interessantes erlebt hast. Wie war das so?
Ja, in der Tat hatte ich viele Vereine in meiner Vita. Bin beim HSV in den Herrenbereich reingekommen, in der zweiten Mannschaft. Und das war so, glaube ich, so das Sprungbrett, weil ich dort sehr gefördert wurde von Stefan Böger, dem jetzigen Sportdirektor von Carl Zeiss Jena. Und bin dann über Concordia Hamburg zu Holstein Kiel gewechselt in die dritte Liga. Also quasi das erste Profijahr. Und
du bist auch gebürtiger Schleswig-Holstein, habe ich gesehen. Lübecker ist.
Ich bin Lübecker, genau.
Aber hast nie bei Lübeck gespielt.
Nee, also beim Konkurrenten, beim Rivalen in Kiel.
Sagen, und dann in Kiel zu spielen, gefährlich.
Gefährlich. Lübeck nur geboren, nach drei Monaten dann hier nach Norddeutschland, nach Gesab gezogen.
Das heißt, du hast gar keinen wirklichen Lübecker.
Wenig Verbindung nach Lübeck.
Okay, alles
wenig
klar.
Verbindung. Ja. Und ja,
das war dann der Hamburger Raum, der dann dich mehr geprägt hat.
Genau, ne? Dann Holstein-Kiel. Ja. Hingewechselt 2003, quasi den ersten Profivertrag unterschrieben. Und ja, das war eine wirklich prägende Zeit, weil sehr interessante Mitspieler bei mir im Team waren. Wenn man nun mal André Breitenreiter sieht, der auch dann wirklich anderthalb Jahre mein Zimmerpartner war bei Auswärtsspielen. Und ja,
das Michael, war Regionalliga Nord wahrscheinlich.
Genau, dritte Liga
damals, Nord, ne? Also die dritte Liga noch nicht gehabt. Ne?
Genau, die waren noch zweigeteilt. Und waren viele Reisen, jedes zweite Wochenende immer mit Hotelübernachtung und so weiter. Und das war natürlich der Traum, den man denn leben durfte. Und
wie alt warst du da?
21 bin ich geworden. Also mit 20 hin und 21 geworden.
Ja.
Und das war eine prägende Zeit, eine schöne Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte. Das erste halbe Jahr war so ein bisschen ein Lerneffekt. Und ab dem Winter wurde Peter Vollmann Trainer. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann eigentlich auch Stammspieler und habe
Ich habe gesehen, 45 Spiele, 8 Tore hast du bei Kiel gemacht. Also das ist schon
Und noch mehr vorbereitet. Ja, ich war nie der Torjäger, muss ich sagen, in den oberen Ligen, sondern eher der Vorbereiter.
Ja, du warst ja offensiver Mittelfeldspieler, ne?
Genau.
Das Klassische, ne?
Bin immer über die Außenbahn gekommen, Linie rauf und runter. Ja. Kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, aber damals war das so. Und habe viele Tore vorbereitet. Und wenn ich vorm Tor stand, dann habe ich meistens lieber quergelegt, anstatt den Torwart anzuschießen.
Und da war André Breitenreiter einer, der dann deine Bälle gekriegt hat und dann öfter verwertet hat.
Genau, der war im Zentrum. Hab dann dort 2 Jahre gespielt. Dann ging es zu St. Pauli, was natürlich für mich als Hamburger ein Highlight war.
Ja, klar.
Wenn ich bisschen mehr mit dem HSV sympathisiere, war es für mich und viele Freunde, die bei St. Pauli Dauerkarten haben, eine sehr interessante Zeit, immer dort im alten Stadion noch knapp 20.000 Zuschauern zu spielen.
Du hast mit Boll und solchen Leuten zusammengespielt, ne?
Genau. Fabian Boll war Mitspieler, Hauke Brückner, Thomas Meckle, um nur mal ein paar zu nennen.
Genau, und Luz und wie sie alle hießen.
Genau, Felix Luz im Sturm.
Ja, genau. War Meckle noch da?
Ja.
Ja, auch noch, ne?
Genau, der ist da auch gekommen.
Ja.
Mit mir zusammen quasi.
Ja, okay.
Und das war das Pokaljahr. Sind wir bis ins Halbfinale vorgedrungen.
Ja.
War auch eine sehr schöne und interessante Zeit.
Mhm. Aber da ein Jahr bist du da nur gewesen, ne?
Ja.
Obwohl du länger Vertrag hattest, irgendwie habe ich gelesen jetzt als Vorbereitung für diesen Podcast, dass Herr Bergmann, der Trainer damals, dann nicht so auf dich gebaut hat. Und
das war keine typische Liebesbeziehung, muss man sagen, mit Andreas Bergmann und meiner Person, weswegen auch immer. Aber es hat man mal so, dass die Chemie einfach nicht stimmt. Und ich war einfach auch nicht glücklich mit meiner Spielzeit, wollte mich aber eigentlich auch durchbeißen, auch über das erste Jahr hinweg, hat dann aber nicht so sein sollen, so dass Stani, der Manager, Holger Stanislawski, der mich auch verpflichtet hatte, mir dann das Angebot erörtert hatte, dass ich eventuell zu GSM wechsle, wo Marc Fascher, mein ehemaliger Trainer von Concordia, dann
ist auch ein Hamburger, ne? Kennt man
genau,
auch Hamburger, aus Hamburger-Szene,
genau. Und ein Förderer von mir, der mich bei Concordia dann halt auch zum Stammspieler und Führungsspieler gemacht hat mit sehr jungen Jahren, dass der ja großes Interesse hätte, mich wieder zu verpflichten. Mhm. Und dann hat das so alles geklappt mit dem Auflösungsvertrag und so weiter.
Na, die haben ja auch Regionalliga damals
gespielt. Ja, war die gleiche
Liga.
Also
auch dritte Liga. Genau. Ne? Also von daher war es ja jetzt kein Abstieg oder sowas.
Nee, wir haben gegen Pauli gespielt und waren dann, glaube ich, im Endresultat ein Platz hinter Pauli. Mhm.
Und da warst du ja unangefochtener Stammspieler auch. Ne? Hast jedes Saisonspiel gemacht.
Genau. Gefühlt jedes Spiel gemacht. Ja. Und Kickers Emden war auch eine mit der schönsten Zeiten im Fußballeralter bei mir, muss man sagen, oder in der Laufbahn.
Aber Städte mäßig ist das natürlich ein Abstieg, ne? Von Hamburg dann nach Emden zu kommen, da in die Provinz.
Muss man sagen, Ostfriesland ist eigentlich eine schöne Gegend.
Ja, aber
es ist ein bisschen nicht flach, du weißt schon morgens, wer abends zum Essen kommt, das ist das schon morgens, aber das ist eigentlich eine schöne Gegend, also sag ich jetzt mal.
Ja, jetzt in unserem Alter vielleicht, aber als junger Mann, der mit Fußball, nur Fußball und sonst wenig hat, da kann man sonst nicht so viel machen, ne?
Also ich bin auf der ersten Fahrt dorthin, um mir Wohnung anzugucken und die ersten Gespräche zu führen, wurde mir gesagt, hier siehst du morgens schon, wer abends zu Besuch kommt.
Ja, genau.
Das war so der erste Spruch, den ich hörte, aber prinzipiell die Ostfriesen sehr herzlich.
Ja, okay.
Und ich bin sowieso eher ein ländlicher Typ, anstatt ich muss nicht in die Stadt. Und KS Emden oder Emden hatte 50.000 Einwohner, glaube ich, 55.000. Man konnte alles mit dem Fahrrad erreichen. Und für mich mit Hund an meiner Seite und Freundin damals war das einfach eine schöne Zeit dort ins Ländliche. Und man hatte im Vergleich zu St. Pauli ein ruhigeres Fußballleben, weil man hatte nicht jeden Tag beim Training 100 Zuschauer,
nicht
jeden Tag die Presse vor Ort und es wurde nicht jede Tat aus der Stadt aufgegriffen in der Presse. Logisch. Deswegen hatten wir einen tollen Teamgeist, weil wir auch sehr viel miteinander machen mussten und dadurch auch eine sehr erfolgreiche Zeit und war eine prägende Zeit und ich gucke immer wieder gerne nach Emden, fahre wieder zu Besuch und treffe alte Leute und war einfach schön.
Okay. Danach bist du kurz in Magdeburg gewesen und dann nochmal zu Kickers Emden zurückgegangen. Das heißt, die Magdeburger Zeit war auch nicht so erfolgreich? Oder?
Ich bin zu Magdeburg gewechselt mit großen Erwartungen, neues Stadion und hatte eigentlich eine ordentliche Truppe und wie soll ich sagen? Ich habe dort als Mittelstürmer gespielt.
Als Mittelstürmer? Du mit deinen 2,10 Meter warst prädestiniert dafür.
Der Spieler, der die Kopfwelle da abfängt, nein. Ne. Also ich habe dort als Mittelstürmer gespielt, weil ich spielen musste.
Ja.
Wir haben leider nur mit einer Außenbahn gespielt.
Oh,
anders als es eigentlich vorgesehen war. Da war eigentlich, okay, wir spielen über rechts außen mit einem anderen Spieler, der auch dort mein bester Freund wurde zu der Zeit. Aber der war auch so gut, dass er spielen musste. Das heißt, den konnte man nicht draußen lassen. Und dann in seinem 3-5-2 musste er halt eine Position für mich finden, der Trainer. Und da habe ich dann im Sturm gespielt. Unser Fußball war nicht der beste. Das heißt, die Bälle sind über mich rübergeflogen. Und ich hatte nach jedem Spiel eine Nackenmassage von meiner Frau oder vom Physio. Und entsprechend war das halt auch nicht so das Wohlfühlprogramm für mich.
Okay.
Weil ich für mich schon gerne das Spiel vor mir habe und nicht hinter mir.
Ja.
Und deswegen war dann im Winter die Rückkehr nach Emden anvisiert. Dort war aber ein neuer Trainer, Stefan Emmerling, der aktuelle auch, der jetzt halt das Sagen dort hat. Und dort war ich dann auch ein bisschen angeschlagen, da mal eine Verletzung, ein Syndesmoseband ist angerissen dann, so dass es dann auch nicht so glücklich war. Und dann war es einfach auch eine neue Mannschaft.
Ja.
So, dass nicht mehr der alte Geist aus Emden dort war.
Okay.
Und
dann bist du nach Kassel,
zu Hessen-Kassel gewechselt.
Ja. Das war ja eine erfolgreiche Zeit dann.
Genau, das war auch eine späte Entscheidung. Also habe ich mich eigentlich erstmal darauf eingestellt, dass ich aktuell keinen Verein habe in den Sommerferien quasi oder in der Sommerpause.
Ja.
Und dann kam der Anruf vom Berater, pass auf, Hessen-Kassel, Traditionsverein, ja, gerade den Aufstieg in die eingleisige dritte Liga verpasst, ähnlich wie es in Emden dann auch war.
Ja, ja.
Und ja, dann bin ich zu Hessen-Kassel gewechselt, das war dann Regionalliga, also vierte Liga.
Vierte Liga dann, ne, genau.
Und dort sind wir dann mit Mirko Dickhaut als Trainer, haben wir auch ein überragendes Team gehabt, auch eine tolle Zeit. Sind dann Zweiter gewesen am Ende des Jahres hinter Heidenheim, die mit einem Punkt vor uns waren.
Ach so, die
ja, die jetzige Heidenheim mit Frank Schmidt als Trainer.
Ah, okay, also quasi, hast du den schon als Gegner gehabt, das ist
genau,
ja witzig.
Genau, mit gegen Frank Schmidt dort zweimal gespielt, zweimal verloren, ich glaube 1-0. Und sind dann auch leider mit großem Vorsprung im Winter am Ende doch nur Zweiter geworden.
Nicht aufgestiegen. Okay.
Und nach dem zweiten Jahr in Hessen, oder bei Hessen-Kassel, habe ich mich dann entschieden mit meiner Frau, weil sie dann ins Referendariat gegangen ist, jetzigen Frau, dass wir in die Heimat ziehen. Und dann hat Harry Pless
nach mir gerufen. Ja, wollte ich gerade sagen, dann hast du
an Harry gefragt. Das war so die erste Amtszeit beim LSK, damals noch als Spieler.
Ja. Na, mit Wolke zusammen habe ich gesehen, ne? Du hast mit Wolke sogar zusammen gespielt.
Wolke war ganz jung dann, ganz junger Hüpfer, Trotzdem schon motiviert, aber noch ganz jung.
Und mit Harry Plessen richtig verrückten im positiven Wortsinn an der Linie, ne?
Ja, ja, ich kannte ihn von früher noch aus den Drittliga-Zeiten, aus dem Wilschenbruch noch, wo er die erste Amtszeit hier beim LSK hatte, wo ich noch mit meinem Papa immer zuschauen war. Und ja, dann hatte ich ihn als Trainer. Und war eine schöne Zeit, an die man auch gerne zurückdenkt.
Ja. Wenn man jetzt die, sage ich mal, 18, 19 Jahre, die du gespielt hast, siehst, 13 Vereine, das ist natürlich sehr viel. Wer böse wäre, würde sagen, ja, Toni, ein Wandervogel. Ne?
Ja.
Also warst du einer, der immer Harmonie brauchte und dann gern geblieben ist, aber wenn es nicht so gut lief, dann lieber schnell gegangen ist? Oder waren es die Umstände oder war es auch das Profitum, dass man dann eben gesagt hat, okay, ich ziehe weiter und dann versuche ich es beim nächsten Verein?
Ja, das waren so ein bisschen die Umstände. Also ich wäre gerne, so wie jetzt auch als Trainer bei Düneberg, gerne irgendwo auch länger geblieben und es hat sich immer dann aber nicht so ergeben. Und das Beispiel Magdeburg oder Emden dann auch im zweiten Jahr war dann einfach so, dass ich auch nicht so mit der Rolle oder Spielzeit dann zufrieden war, wie auch bei St. Pauli.
Ja.
Und ich war einfach ein Fußballer, ich wollte spielen. Ich war unglücklich, wenn ich nicht gespielt habe oder nur kurz gespielt hatte. Und deswegen war Spielzeit für mich die oberste Priorität.
Okay. Ja.
Und wenn man dann Angebote hat oder die Nachfrage da war, dann hat man das halt gemacht. Und die Vereine, wo ich hingewechselt war, waren ja auch nicht die schlechtesten.
Deswegen
war das dann ganz interessant, dann auch mal eventuell den Verein zu wechseln und was Neues kennenzulernen.
Ja, ja, bis auf FC Sylt. Also in der Liste dachte ich so, oh, dann ist er bei dem Millionarius von Sylt auch gewesen, das eine Jahr, wo die versucht haben, auch in die Regionalliga und so zu kommen. Das muss sehr wild gewesen sein, oder?
Also über das Jahr beim FC Sylt, also man muss erstmal sagen, mit der Insel hat das gar nichts zu tun.
Nein,
also ich war einmal auf der Insel, um den Vertrag zu unterschreiben.
Ja.
Und sonst war ich noch nie wieder auf Sylt.
Ach, habt ihr da gar nicht gespielt?
Nein, wir haben bei Kiel gespielt.
Ah.
Das war auch der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich zum FC Sylt gewechselt bin, vom LSK dorthin, weil meine Frau in Kiel, also in Molfsee bei Kiel, ihr Referendariat gemacht hat. Und es in Velde, das ist hinter Kiel, ein paar Kilometer, gespielt wurde. Und in Biemöhlen, das ist zwischen Hamburg und Kiel, bei Neumünster, wurde trainiert. Solange denn trainiert wurde, weil nach 7 Wochen wurde nicht mehr trainiert. Dietmar Hirsch wurde verpflichtet.
Ja, wollte ich gerade sagen, Dietmar Hirsch, der bei Lübeck lange war und so.
Habe ich auch noch super Kontakt mit Didi und da haben wir trainiert, also wirklich als ob es keinen Morgen gäbe. Wir waren fit nach den 6 Wochen Vorbereitung. Aber Volker Koppel, der Boss vom FC Sylt, der damalige, konnte die Aufstellung nicht bestimmen bei Dietmar Hirsch und das hat ihm nicht gepasst. Und
das ist ärgerlich, ja.
Es war ihm zu professionell mit der Aussage, wurde dann das Trainerteam entlassen, wirklich. Und ab dem Zeitpunkt, also quasi nach dem zweiten oder dritten Spieltag, wurde bis zum Ende des Jahres nicht mehr trainiert. Also bis zum Ende der Saison.
Krass.
Und den Entlassungsgrund habe ich noch nie gehört.
Nee, zu professionell.
Als Entlassungsgrund ist wirklich sensationell gut.
Ja. Es war dann so, dass wir uns bei den Spielen getroffen haben, so als kurze Anekdote. Und es war eine Aufstellung dran von Manfred Lorenz, auch damals beim HSV-Trainer und sowas.
Man, genau.
Der dann quasi das Traineramt, inne hatte, ohne da irgendwie groß was zu meistern müssen. Und Volker Koppelt ist dann um 3:15, also 15 Minuten vor Spielbeginn gekommen, ja. Hat die Aufstellung gesehen, hat mit dem Kugelschreiber die Aufstellung durchgestrichen und hat 5 neue Namen rangeschrieben.
Ist nicht dein Ernst.
Die sich auch nicht warm gemacht haben oder sonstiges. Und dann bist du in die Kabine gekommen, als Mannschaft, als Stammelf gefühlt, reingekommen, hä? Mein Name steht da auf einmal nicht mehr.
Ja.
Mich hat's nie getroffen, ich habe immer gespielt, aber es waren so Kandidaten dabei, die regelmäßig gestrichen wurden.
Krass.
Aber es wusste keiner, wer richtig beim Spiel ist oder wer dabei ist und wer überhaupt zum Team gehört. Also war eine sehr interessante Zeit.
Und kann man auch mal man so kann sehen.
Wirklich,
ne?
Tatsächlich, ja. Da würde man ein Buch mit ein paar Seiten, würde man damit füllen können.
Okay. Das ist ja spannend. Also dein verrücktester Verein sozusagen,
ja,
deine verrückteste.
Also mit ambitionierten Amateurfußball, ja. Mit leidenschaftlichen Amateurfußball.
Hatte das nichts zu tun.
Hatte das alles zu tun, aber nichts damit.
Ja. Okay. Ja, am Ende des letzten Jahr 2000, wann war das? 16, da bist du dann schon Spielertrainer gewesen. Ab wann hast du denn so gemerkt, das ist auch was für mich? Also, weil du hast ja nun super Trainernamen auch aufgezählt, unter denen du allen trainiert hast. Hast du schon als Spieler irgendwann gemerkt, mit Mitte 20 oder so, das könnte ich auch mal? Oder?
Ja, ich habe ja relativ früh aufgehört, Fußball zu spielen, ja. Wenn man das so will. Ich war nie verletzt, hatte nie irgendwie mit Knien was, sondern toi toi toi, war immer gesund.
Ja.
Und habe auch jedes Hallenturnier im Winter gespielt, teilweise auch 2 oder 3 am Wochenende. Und meine Knochen haben immer gehalten und habe dann ja quasi mit dem Profifußball per se mit 28 eigentlich abgeschlossen.
Ja, sehr früh.
Genau, sehr früh.
Ja.
Und hatte für mich eigentlich schon im Kopf, dass ich Trainer werden möchte. Mhm. Hab dann in der HSV-Fußballschule so angefangen, ein bisschen zu arbeiten, wo ich hier wieder angesiedelt bin in der Heimat. Ja. Und hab dann meine eigene Fußballschule aufgebaut und hatte großes Interesse, dann auch irgendwann eine Herrenmannschaft zu übernehmen. Also ich sehe mich als Trainer schon im Herrenbereich und nicht im Jugendbereich.
Ja.
Auch wenn ich damit so wöchentlich viel zu tun hatte. Aber ja, ich hatte viele Trainer in meiner Laufbahn,
genau.
Weil auch bei Holstein Kiel im ersten Jahr war zum Beispiel 3 verschiedene Trainer, 3 Trainerwechsel.
Ja.
Und man hat von jedem Trainer sowas mitgenommen, was Positives, aber auch von vielen negative Geschichten, wie gehe ich mit Spielern um, zwischenmenschlich und so weiter. Und habe mir dann immer gesagt, das würde ich irgendwie anders machen.
Mhm.
Und dann ist irgendwann die Entscheidung in mir gereift, dass ich sage, okay, ich mache das und ich mache das besser als die Trainer, die ich hatte. Also auf bestimmte auf jeden Fall.
Ja.
Ich hatte auch sehr gute Trainer dabei, wo man auch jetzt vieles nicht kopiert, aber seinen eigenen Weg schon sucht, aber wo man das so ähnlich macht, wie die das gemacht haben.
Ja, man nimmt die guten Sachen ja immer mit. Das ist ja
das
ganz
war
klar.
Einfach, das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut und habe dadurch natürlich auch ein Stück weit meinen eigenen Weg entwickelt. Habe dann 2015 bin ich dann zu Düneberg, zu meinem Jugendverein, wo ich die ersten Schritte auch gemacht habe. Bin ich zurückgewechselt, auch noch als Spieler. Hab da ein Jahr gespielt von 2015 bis 2016.
Welche Klasse bin ich einmal?
Das war Kreisliga.
Kreisliga?
Das war wirklich nur ein Freundschaftsdienst. Ui. Und so komm, ich mach das noch mal ein Jahr oder 2 Jahre mit Freunden zusammenspielen bei meinem Jugendverein.
Ja.
Hab dann, glaube ich, da in dem Jahr, sind wir Dritter geworden mit 130 geschossenen Toren. Ich glaube, ich habe 47 Tore gemacht und 50 Vorlagen. Also jetzt ohne Übertreibung. Und wir sind trotzdem nur Dritter geworden. Und dann im Frühjahr, Februar, März, wurde ich vom Vorstand gefragt, ob ich mir das Traineramt vorstellen könnte, das zu machen.
Das ist eine ganz interessante Zäsur, weil du hast vorhin gesagt, bei deinen Stationen als Spieler wärst du hier und da auch ganz gerne mal länger geblieben, aber die Umstände waren halt andere. Und jetzt bei deinem Einstieg ins Trainerbusiness, bei deinem Jugend- und sicherlich auch noch Herzensverein Düneberger SV, war es so, dass du dann tatsächlich ein Jahr Spielertrainer und dann 6 Jahre als Trainer sehr erfolgreich, von der Kreisliga bis in die Landesliga. Das ist genau das Gegenteil von dem, wenn man so will, was du als Spieler erlebt hast, was die Verweildauer bei einem Verein angeht.
Ja.
Woher kam das so ein bisschen? Oder wie kam das?
Ja, es war einfach auch ein Stück weit, wie du schon sagst, Herzensverein, Jugendverein. Und ich muss erstmal klarstellen, dass ich gar kein Spielertrainer war. Ich habe, glaube ich, im ersten Jahr, wo ich das Traineramt übernommen habe, 2016, war ich nur Trainer, habe aber 2, 3 Spiele noch mitgespielt.
Ach, wo
Not am Mann war. Aber ich wollte nie Spielertrainer werden, weil ich mich immer nur auf eine Sache konzentrieren wollte. Also ich habe das Traineramt 2016 da im Sommer dann übernommen und habe dem Verein gesagt, pass auf, wenn ich das Ding übernehme hier, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass wir in 2 Jahren aber in der Landesliga spielen. Mit Kontakten, Spielern und so weiter, die ich dort kannte. Wo der Verein erstmal gesagt, ja, wäre super, aber haben sie so ein bisschen belächelt. Und dann haben wir da relativ schnell aufgeräumt im Kader. ein super Team gehabt und sind dann zweimal in Folge bis in die Landesliga aufgestiegen in den ersten zwei Jahren. Okay. Und ja, ich hatte dort eigentlich volle Rückendeckung, konnte machen, was ich wollte und auch mal Entscheidungen, die vielleicht, ja, die sie so nicht kannten aus dem Amateurbereich, dass man vielleicht auch mal gesagt hat zu einem Spieler, pass auf, das passt nicht, geh mal in die zweite Mannschaft oder such dir einen neuen Verein, die dann vielleicht im ersten Moment ein bisschen hart waren für die Spieler, weil das war in der Vergangenheit dort nicht so in der Kreisliga, Kreisklasse. Aber wenn man Erfolg haben möchte,
Düneberger SV, wie groß ist das als Verein? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja,
ist
der
das
Verein jetzt, ist in Geesthacht, glaube ich, schon mit der größte Verein. Mit der größte, okay. Mit noch mehreren Sparten und vielen Mitgliedern.
Also nicht nur Fußball,
die
sondern auch...
Ja, die größte Fußballabteilung dort in der ganzen Umgebung. Ist schon Umgebung. Da. Ist schon da.
Also schon
und
die Nummer 1.
Ich konnte einfach schalten und walten, wie ich wollte und konnte das aufbauen. Und das war einfach so auch der Punkt, dass ich dort immer gesagt habe, okay, es muss schon was ganz Besonderes kommen, dass ich den Verein verlasse. Und dann sind wir wirklich innerhalb dieser 7 Jahre von 2016 bis zum letzten Sommer bis in die Oberliga aufgestiegen.
Das war ja krass.
Das ist sogar bis in die Oberliga.
Genau.
Und das war einfach jetzt der absolute Höhepunkt, wo der Verein noch nie war.
Ja.
Und das ist einfach mit ganz wenig Mitteln, ganz wenig Budget im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, haben wir da wirklich Großes erreicht. Und das ist gar nicht groß genug anzuerkennen, was die Mannschaft dort geleistet hat. Und davon bin ich ein kleiner Teil gewesen. Letztendlich hat die Mannschaft das alles erreicht, weil wir einfach gute Leistungen von Jahr zu Jahr uns gesteigert haben.
Mhm. Hast du das denn alles alleine gemacht oder hattest du auch einen Betreuerstab, Co-Trainer und sowas? Weil ich meine, das ist ja. Du kommst zu einem Kreisligisten, da steht normalerweise, gibt's einen dicken Betreuer, der irgendwie die Bierkiste danach in die Mitte stellt und so ist das. Ja,
dicken Betreuer quasi hatten wir. Das ist die Herzensseele dort im Verein. Hätte ich auch sofort mit zum LSK genommen.
Ja.
Der ist aber Düneberger durch und durch.
Ja,
aber ist doch cool. Also lieben Grüß an dich, Jörn. Macht einen super Job dort.
Okay.
Und Mütze, mein jetzigen Torwarttrainer, Torben Puttwar, den hatte ich dort von Anfang an meiner Seite.
Ja.
Und wir haben das quasi zusammen groß gemacht. Und im letzten Jahr habe ich dann eine Co-Trainerin gehabt.
Co-Trainerin.
Ja. Davor habe ich das 6 Jahre komplett alleine gemacht.
Ja. Aber da wolltest du dann auch nicht mehr irgendwie, sagen wir mal, die ersten beiden Jahre, es läuft erfolgreich. Da kannst du natürlich in die Landesliga Hamburg oder Harmonia-Liga, es gibt ja nun viele auch unter der Oberliga noch, dass die dann merken, oh, da ist jetzt hier Torni, da ist Dennis Torniport, der macht sich in Düneberg einen Namen, da wirst du doch bestimmt ein, zwei andere
gehabt haben. Ja, ich war regelmäßig im Austausch mit anderen Vereinen und direkt nach den ersten 4, 5 Monaten, wo wir dort erfolgreich in der Kreisliga gestartet sind, waren die ersten Vereine höherklassig. Also wir waren in der Kreisliga, da kamen die ersten Landesligisten aus der Umgebung auf den Plan und dann auch nach den ersten 1, 2 Jahren die ersten Oberligisten. Aber für mich war das immer so, ich wechsle den Verein nur, wenn das wirklich ein Verein ist mit Potenzial, wo ich auch sage, okay, das muss ich machen.
Ja.
Und davon gibt's meiner Meinung nach in Hamburg und der Umgebung nicht so viele. Der LSK war einer davon. Ich nenne nochmal Altona 93, Eintracht Norderstedt, wo noch das andere Vereine sind, die interessant die sind.
Traditionsklubs.
Genau, so, ne? Die Tradition sind, aber ohne es jetzt despektierlich zu meinen, ich muss nicht zum TSV Sasel wechseln, dann kann ich auch beim Düneberger SV bleiben.
Ja.
So war immer mein Denken.
Das ist auch ein spannender Punkt. Du hast gesagt, es gibt nicht so viele Vereine, wo du hingegangen wärst. Dann gab es aber offenbar einen Anruf von einem Verein, der bei dir genau das ausgelöst hat, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Der LSK hat dich dann kontaktiert. Und die haben es dann geschafft, dich davon zu überzeugen, eben doch den Verein zu wechseln, obwohl du wahrscheinlich beim Düneberger SV sowas wie eine Lebensstellung hättest haben können, sag ich mal. Was hat das in dir ausgelöst? Warum hat dich der LSK dann so getriggert, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt?
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass bei Düneberg das Maximum, das Limit erreicht ist. Das hatte ich so erstmal, man hat immer so gesagt, okay, man muss auf Maximum gehen. Es wurde mir oft gesagt, so man kann nicht mehr erreichen, man kann nur noch verlieren. Das hatte ich irgendwie gar nicht so im Kopf. Aber mit der Zeit kam so irgendwie das Gefühl, okay, es wird nicht einfacher und vielleicht ist jetzt hier mal die Zeit nach 7 Jahren jetzt zu Ende. Und
das hattest du unabhängig vom LSK.
Das hatte ich unabhängig vom LSK so im Kopf schon. Mein Vertrag wäre dieses Jahr noch gelaufen. Ich hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag drin und hätte das Jahr jetzt in der Oberliga auch noch durchgezogen, wenn ich nicht zum LSK gewechselt wäre, definitiv. Aber dann hätte ich mich mit einem Klassenerhalt bei Düneberg verabschiedet und hätte dann wahrscheinlich gesagt, wenn ich keinen neuen Verein hätte, dass ich eine Pause mache. Ja, dann ist der LSK ja, letzten Mai auf mich zugekommen, relativ spät auch, wo wir mitten im Aufstiegskampf waren. Und ja, der LSK hat einfach in mir was ausgelöst. Diesen Reiz, den LSK wieder zu alten Glanz zu bringen, wo der LSK früher war, hatte in den letzten Jahren ja ein bisschen Talfahrt mit den zwei Abstiegen.
Definitiv.
Und für mich war es einfach wichtig, dass man hier wieder eine neue Euphorie entfacht, dass man eine neue positive Grundstimmung wieder erzeugt. Und ja, das war für mich einfach so ein Reiz als Sportler, das zu schaffen. Und ja.
Weil du mit deinem Vater früher zum LSK gegangen bist zum Zugucken oder weil du dieses eine Jahr da gespielt hast? Weil ich meine, so viel Verbindung hast du ja gar nicht zum Verein, jetzt was deine sportliche, fußballerische Zeit angeht als Kicker.
Nee,
das war ja nur ein Jahr.
Definitiv nicht. Also das Jahr hätte das jetzt, glaube ich, nicht, war nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja. Aber ich war früher, wie gesagt, als Jugendlicher, als kleiner Steppke und dann auch als junger Erwachsener mit meinem Papa regelmäßig in Wilschenbruch in der dritten Liga bei den tollen Spielen gegen Lübeck und keine Ahnung, Union, was für Vereine waren. So, also waren wirklich mit Jens Scharping im Sturm und Ralf Sievers und so weiter, Mackensen, wie sie alle hießen. Also es war wirklich Fußball mit Leidenschaft und einfach, womit ich den LSK verbinde. Und das war einfach so immer schon, es ist was möglich in Lüneburg. Es ist Potenzial vorhanden. Und ja, dann mit dieser Vision, die Raphael Marquardt, Manni Nitschke mir damals schon in den Gesprächen, in den ersten so erörtert haben, war einfach, okay, ich passe hierher, wir denken gleich und lass uns den Bock umstoßen gemeinsam. Und ja, jetzt bin ich hier.
Und das hast du nicht bereut bis heute? Oder?
Nein.
Obwohl manchmal, naja gut, du hast schon die neue Goseburg so mehr kennengelernt, aber die Verhältnisse sind ja ein starker Traditionsverein mit tollem Namen, mit toller Vergangenheit. Und die Aktualität sieht so aus, dass sie darum kämpfen, endlich einen Platz, ein Stadion, einen Kunstrasenplatz und so weiter zu kriegen.
Also ja, das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus, dass man hier was so mit auf die Beine stellt, dass nicht alles rosig ist. Ich glaube, das ist klar, das ist jedem bewusst.
Ja.
Aber ich sehe das Potenzial in dieser Stadt, in dieser Stadt. Und ich weiß, wo der Verein war, auch die letzten Jahre in der Regionalliga. Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir hier es schaffen, wieder eine Liga höher zu kommen. Dieses Jahr ist es mit Pferden aussichtslos, eigentlich kann man sagen.
Kommen wir noch ein bisschen später drauf, aber
genau,
es ist schwierig.
Genau, aber prinzipiell, wenn man das in den nächsten Jahren schafft, dass man hier einfach wieder die nächsten Steps macht und vielleicht wieder eine Liga höher kommt. Ich glaube, dann ist hier mit dem Sponsorenpool, der da im Hintergrund auch ist, mit den Möglichkeiten, wenn denn ein neuer Sportpark dann auch mal entstehen würde, ist dann, glaube ich, sehr viel möglich. Und das ist für mich sehr, sehr reizvoll, muss ich sagen. Und ich habe es noch keinen Tag bereut, dass ich hier hergewechselt bin.
In welchem Zustand hast du denn, du hattest es gesagt, der LSK war zweimal abgestiegen oder ist zweimal abgestiegen, Regionalliga, jetzt Landesliga. In welchem Zustand hast du, als du hierher gekommen bist, hast du Verein und Mannschaft? Klar, du hast dann auch neue Spieler geholt und es ist dann auch eine neue Mannschaft entstanden. Aber grundsätzlich, wie war so dein Eindruck, als du hierher gekommen bist, bei einem Verein, der gerade eine schwere Zeit hinter sich hatte?
Ja, dass so zwei Abstiege bei vielen Spielern, die dann hier auch jetzt noch im Kader sind, nicht spurlos an einem vorbeigeht, das ist, glaube ich, menschlich und ganz klar. Deswegen war da natürlich erstmal ganz viel Aufbauarbeit gefragt und bisschen Rücksichtsnahme. Ich habe mit jedem Spieler vor dem ersten Training beziehungsweise vor der Unterschrift von den Spielern gesprochen, Gespräch gesucht, dass wir uns kennenlernen, dass wir gucken, wie kann die Zukunft aussehen. Und ich glaube, da war bei jedem Spieler dann schon, okay, es geht in eine andere Richtung in der neuen Saison. Und das haben die Jungs dann auch ab dem ersten Trainingstag dann gespürt, dass einfach eine positive Stimmung wieder reingebracht werden soll und dass ein anderer Fußball gespielt werden soll, als es davor im letzten Jahr. Also ich kann jetzt nur das letzte Oberliga-Jahr beurteilen, weil ich dort unabhängig von dem Interesse an mir schon oft als Zuschauer auf den Plätzen war. Da war noch gar kein Kontakt da, aber ich war einfach
in Nizza hat man dich schon manchmal mit Corwin gesehen, wie du dann
wir waren einfach Fußball interessiert und Corwin hatte im Winter dann auch schon ein Angebot vom LSK, wo er dann auch gesagt, nee, ich bleib bei Torni und bei Düneberg. Und dann kam irgendwann das Interesse an mir, also sehr viel später. Und
aber das war ja wirklich anders, ne? Weil sie haben ja zwei Jahre lang immer nur verteidigt und immer nur versucht, gegen bessere Mannschaften irgendeinen Konter zu fahren. Und auf einmal sollten sie wieder Offensivfußball spielen, den du ja irgendwie in Düneberg so vorgelebt hast und du ja auch als Spieler so bist und du ja immer für Offensivfußball stehst, das ist ja auf einmal so eine Wende um 180 ja Grad, ne?
Genau, also vor war eher so ein bisschen verwalten, ja, reagieren.
Genau,
und gucken. Und bei mir ist eher so das Thema agieren, ja, und selber das Heft in die Hand nehmen, genau, und mutig Fußball spielen. Wenn denn mal was nicht klappt, dann ist es so, aber lieber ja auf gut Deutsch Eier in der Hose haben, ja, anstatt sich einzuscheißen. Mhm. Und entsprechend hat das den Jungs, glaube ich, Spaß gemacht, oder macht den Jungs das Spaß, diesen Fußball zu spielen, und liegt ihnen auch deutlich mehr, als sich irgendwie hinten reinzustellen. Ja. Und ja, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, Die Jungs fühlen sich wohl, ich fühle mich sehr wohl und wir haben noch viel vor in den nächsten Jahren.
Auf einem guten Weg, das kommt oder das führt uns zu einem weiteren Punkt: Der LSK aufgrund seiner Vergangenheit und aufgrund seines Namens, wie auch immer, erweckt bei den meisten Fußballfans hier in der Region auch immer Erwartungen. Ich spreche hier gar nicht von internen, vereinsinternen Erwartungen, sondern die Erwartungen von außen, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen sie aber sofort wieder durchstarten, mindestens bis in die Oberliga. Mhm. Das hat dich mal, glaube ich, so nach ein paar Wochen, als das so ein bisschen immer wiederholt wurde, hatte ich den Eindruck, auch ein bisschen genervt, dass also immer wieder gar nicht geguckt wurde, hier wird jetzt erstmal Aufbauarbeit geleistet, sondern da wurde gleich wieder von Aufstieg gesprochen. Und ist das für dich ein Problem gewesen in den ersten Monaten oder hat dich das tatsächlich genervt oder konntest du das ganz gut handeln?
Ja, also ich komme ja aus dem Bereich, wo man auch mit Druck umgehen muss und wo man, wenn man bei St. Pauli spielt oder sowas, auch sehr großen Druck hat und auch bei anderen Vereinen. Von daher glaube ich schon, dass ich eine Person bin, die damit sehr gut umgehen kann und das auch verkraften kann. Aber prinzipiell war uns im Verein von Anfang an klar, dass wir dieses Jahr einfach auch nutzen, um einfach einen neuen Geist in der Mannschaft zu installieren, zu entwickeln und eine neue Idee vom Fußball. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man dann so einen Konkurrenten hat wie Verden, das muss man einfach auch sagen, ist es dann sowieso schwierig, da oben ganz direkt um Platz 1 wieder mitzuspielen, nach 2 Abstiegen in Folge mit einem neuen Team, ja, 13 Neuzugänge, wovon auch schon viele gar nicht von mir verpflichtet worden sind, sondern quasi schon vor dort im Wort standen, wo ich dann das Go gegeben habe im Anschluss. Aber es ist ja trotzdem eine Mannschaft, die nicht ich komplett zusammengestellt habe. Und ja, mich hat es irgendwann genervt, muss man ganz klar sagen, dass einfach, wenn man mal ein Spiel nur 3-1 gewinnt und man nur eine Halbzeit gut spielt, dass man gesagt hat, das kann nicht angehen, wir müssen beide Halbzeiten gut spielen. Diese Erwartungshaltung. Und ich finde, da tut jedem im Umfeld auch ein bisschen Demut gut. Man hat hohe Ziele und das ist auch gut. Und auch wenn die Fans attraktiven und offensiven und erfolgreichen Fußball sehen wollen, das will ich auch. Aber es geht nicht einfach nur mit Hand auflegen, sondern da gehört ein bisschen Arbeit dazu. Und ja, wir arbeiten da sehr intensiv dran. Und ich glaube, wenn man unsere Spiele sieht und das vergleicht mit den letzten Spielen aus dem Abstiegsjahr, wenn man das mal so sieht, ist das einfach ein Unterschied von Tag zu Nacht. Das muss man einfach mal so klar sagen, ist meine Auffassung. Und dieses Jahr habe ich von Anfang an gesagt, brauchen wir nicht über Platz 1 reden. Wenn wir es schaffen, nehmen wir es gerne mit und wir wollen so viel erreichen wie möglich. Aber im nächsten Jahr können wir dann über Platz 1 reden.
Verden ist ja auch eine Mannschaft, die schon vorher als Favorit galt. Die kennt die Liga, das heißt, die wissen auch, wie es ist, in Hagen-Uthlede zu spielen oder in Hasefeld auf dem Kunstrasenplatz. Und die sind ja schon als Favorit drin. Wir haben mit Neubart einen Ex-Profi, die Bremer Bereich.
Ehemaliger Trainer von mir.
Ja,
Holstein Kiel. Das ist ein Jahr mein Trainer.
Ja, also der weiß auch schon, was er macht, der kennt sein Handwerk und die werden auch verdient aufsteigen, das muss man einfach sagen. Ne? Denn jetzt am Wochenende haben sie wieder gegen Lindwedel, gegen den zweiten zu Hause gewonnen und ihr habt da auch gleich 4-1 klar verloren. So eine von euren nur 4 Niederlagen waren halt da. Die sind einfach eine andere Liga und das muss man einfach dieses Jahr akzeptieren, denke ich. Ne?
Ja, da muss man auch sagen, wir haben da 4-1 verloren, weil wir einfach auch wirklich einen komplett gebrauchten Tag hatten, muss man einfach sagen. Also wir haben nicht annähernd, also niemand Normalform gehabt, sonst wäre es, glaube ich, nicht so deutlich ausgegangen. Und ich bin gespannt auf das Rückspiel hier auf den Sülzwiesen. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass es da nochmal so deutlich ausgeht, um es mal vorwegzunehmen.
Ja, dann werden sie schon sehr motiviert
sein.
Ja,
ich glaube, da werden wir ein anderes Gesicht zeigen, da bin ich mir relativ sicher.
Das ist Ende April.
Aber man muss sagen, am 20.04. 16 Uhr auf den Sülzwiesen, kann man sich jetzt schon eintragen. Da wird sicherlich ein anderer Fußball zu sehen sein, als es noch im Fernsehen war. Da brennt der Platz hoffentlich, genau. Ja, und wenn man Pferden sieht, die haben die letzten Jahre, ich glaube, die letzten Jahre um einen Punkt gescheitert an Bornreihe.
Genau.
Davor das Jahr waren sie auch Zweiter, auch knapp gescheitert und haben sich einfach in diesem Jahr so verstärkt mit ja fast ausschließlich Regionalligaspielern, Profispielern, die davor mit ihr Geld verdient haben. Ja, haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben zwei Jahre bitter erfahren müssen, wie es ist.
Nicht aufzusteigen.
Aufzusteigen, trotz einer super intakten Truppe. Und in diesem Jahr wollten sie nichts dem Zufall überlassen. Das hat man an den Transfers gesehen.
Ja.
Und deswegen ist es einfach auch dieses Jahr schwierig für uns oder für alle anderen Mannschaften dort ja gegenzuhalten, sage ich mal.
Und wenn wir schon in der Saison sind, wenn du diese Bilanz so bis jetzt ziehst, ich meine, ihr habt ja 3 Monate jetzt quasi nicht gespielt. Jetzt habt ihr mal wieder 3 Spiele in einer Woche gemacht. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich zu. 37 Punkte, 4 Niederlagen. Ansonsten viele souveräne Siege. Bist du mit den 37 Punkten nach 17 Spielen zufrieden? Weil Platz 6 ist ja immer so ein bisschen, ist ja ein bisschen unschiefe Geschichte, ne? Also ihr könntet theoretisch auch, wenn ihr alle 4 Spiele gewinnt, noch Zweiter sein. Also deswegen sage ich mal so dieses unter Platz 2 bis 5. Ist das in Ordnung so oder haben dich Spiele geärgert? Also
also ich glaube, die Tabelle lügt nicht. Das muss man erstmal dazu sagen. Aber wir haben natürlich jetzt erst ganz wenige Spiele mit 17. Andere Mannschaften haben schon 22 oder 21.
Ja.
Und wenn wir unsere 4 Nachholspiele jetzt gewinnen, um jetzt auf Lindwedel-Hope mal zu gucken, dann sind wir Zweiter und 2 Punkte Abstand zu Lindwedel.
Ja.
Und das direkte Duell kommt dann auch noch. Von daher sind wir, glaube ich, im Soll. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin glücklich. Ich hätte gerne 2 bis 3 Siege mehr. Am liebsten natürlich alle Spiele.
Ärgern dich denn diese Niederlagen? Also ich habe mal geguckt, alle 4 waren auswärts, die ihr hattet. Eben das 1-4 in Pferden hatten wir schon gesagt. Lindwedel 3-1, Hasefeld 0-2, Hagen-Udlede jetzt vor kurzem 0-2. Das sind alles Mannschaften von oben, gegen die ihr dann auswärts nicht gut wart. Seid ihr da noch nicht stark oder konstant genug?
Ja, da fehlt vielleicht ein Stück weit noch ein bisschen so diese, ja, wie soll man das sagen, diese Kriegermentalität in so Spielen wie bei Hasefeld oder halt auch in Pferden hätte man ein anderes Gesicht zeigen müssen, können, sollen, keine Ahnung. Hasefeld war auch, haben wir das Spiel gemacht, haben 2 Schüsse aufs Tor gekriegt, haben verlieren 2-0.
Aber das ist ja eher unglücklich.
Ja,
so, ne?
Das aber Hagen-Udlede
warst du ja total sauer zum Beispiel.
Ja, Hagen-Udlede war auch wirklich dass man dann nach 3,5 Monaten das erste Spiel wieder hat und dann wirklich so ein, in Anführungsstrichen, Alibi-Fußball da aufs Parkett zaubert oder auf die Wiese, wo, was das da war, war kein Fußballplatz, dann...
Aber das weiß man ja, wenn man da hinfährt. Also jeder sagt
so wusste man das nicht.
Nee, so wusste man das nicht.
Wir trainieren auch nicht auf den besten Bedingungen in der Goseburg, aber ich glaube, jeder Spieler hätte gerne getauscht mit unserem Trainingsplatz in der Goseburg.
Okay, war so schlecht. Und von daher,
da war ein Treckerspuren drauf, wo der Trainer auch sagt, okay, ich muss mich entschuldigen für den Platz.
Wobei, Autospuren haben wir auch in Düsseldorf gesehen jetzt am Wochenende. Aber das ist ein anderes Thema. Gut.
Ich glaube, Lindwedel-Hope möchte ich mal ein bisschen ausgrenzen. Da waren wir in der ersten Halbzeit überragend, haben 1-0 geführt, verdient und hätten auch höher führen müssen. Dann kriegen wir eine rote Karte und haben in der zweiten Halbzeit das Spiel dann einfach dann aus der Hand gegeben mit einem Mann weniger. Das hätten wir, glaube ich, meiner Meinung nach sonst gewonnen. Aber Spiele wie in Hasefeld oder jetzt in Hagen-Udlede, da haben wir unnötig verloren.
Okay.
Pferden verdient verloren.
Gut,
und von daher, glaube ich, wenn wir 2 bis 3 Siege mehr hätten,
dann
wäre das so, wo man sagt, okay, damit bin ich nicht zufrieden, aber einverstanden. Und von daher, wenn wir unsere Nachholspiele gewinnen, dann sieht's auch wieder anders aus.
Zufrieden, man erlebt dich als sehr emotionalen Typ so. Zufrieden bist du wahrscheinlich wirklich erst, wenn ja jedes Spiel mit 3 Punkten für euch endet, ne?
Ja, ich bin, ich hasse es zu verlieren. Ich selbst wenn ich mit meinen Töchtern irgendwie Mensch ärgere dich nicht spiele, also ich lasse da niemanden gewinnen.
Du lässt die Töchter nicht mehr
Mensch ärgern. Nee, ich lasse auch die Töchter nicht gewinnen. Also meine Frau ist da anders als Lehrerin. Die ist da ein bisschen.
Mensch, wir haben so viel. Also ich habe 3 Töchter, meine Frau ist auch Lehrerin. Aber gut, ich kann vielleicht ein bisschen besser verlieren. Kann ich auch nicht übrigens.
Nee, also ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ja. Und das ist, wenn wir mit der Mannschaft Bohlen sind oder irgendwas anderes machen, dann will ich das Ding gewinnen und will nicht irgendwie Zweiter sein, sondern ich will an vorderster Front stehen.
Ja, und da haben wir nämlich auch, ich habe nämlich mal Corvin nach dir gefragt, Corvin Behrens, der ja nun lange und viel mit dir zusammen ist. Und der hat uns eine Sprachnachricht für diesen Podcast gebracht, genau was das Thema angeht. Und spiele ich jetzt mal an.
Hallo Uli, grüße dich, schön von dir zu hören. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich bin hier gerade in Hamburg am Airport und fliege mit meinen Lüneburger Golfjungs gleich für ein paar Tage nach Belek in den Golfurlaub. Ja, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht zu Torni und da ist mir natürlich eine ganz entscheidende Geschichte, die mir persönlich sehr doll in Erinnerung geblieben ist, in den Sinn gekommen. Und zwar liebt Torni den sportlichen Ehrgeiz auch privat. Nicht nur, dass er die Spiele am Wochenende gewinnen möchte, hasst es zu verlieren, sondern bei ihm muss es immer um was gehen. Ob es um das Getränk ist nach einer Bowlingpartie oder ein leckeres Essen nach einer geilen Tennispartie. Und zwar darfst du ihm sehr gerne nochmal die Frage stellen, wie seine Tenniskünste sind, wie seine Performance auf dem Tennisplatz ist. Ich glaube, da hat er eine schöne Anekdote, die er bei euch im Podcast erzählen darf, kann und sicherlich dann auch möchte. Viel Spaß euch, liebe Grüße und bis bald.
Ja, vielen Dank, Corwin, für den Einspieler. Torni hat schon gegrinst, als er das gehört hat. Und was meint er denn? Hat er dich mal, Corwin, dich mal 6-0, 6-0 abgezogen oder was?
Schlimmer, oder? Schlimmer.
Schlimmer, okay.
Ja, also, lieber Corwin, viel Spaß im Golfurlaub. Überleg dir, ob du vielleicht in Belek bleibst. oder die Kapitänsbinde dort lässt. Nein, Spaß beiseite. Ja, In der Fußballerzeit hat man natürlich auch viele sportliche Aktivitäten außerhalb des Fußballplatz gemacht. Klar. Und dort auch wöchentlich quasi Tennis gespielt mit irgendwelchen Mannschaftskameraden, ob im Doppel oder einzeln. Und da ging es halt auch immer um Abendessen oder um Frühstück am freien Tag und so weiter. Und ja, Corwin und ich kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und dann haben wir bei Düneberg gesagt, ja, wir müssen auch mal Tennis spielen, ja gerne. Und wie das denn so ist, ich habe eine große Klappe und eine große Schnauze. habe dann nicht auf Understatement gemacht. Und dann ging es um ein Essen und um Getränke und um eine Kiste für die Mannschaft und so weiter. Und ja, dann großkotzig, wie ich dann bin, das muss ich jetzt, glaube ich, erzählen, habe ich dann auch gefragt, ob ich mit einem Squashschläger spielen soll oder ob ich einen Tennisschläger nehmen muss. Da wusste ich leider nicht, dass Corwin früher die Entscheidung hatte, werde ich Tennisprofi oder Fußballprofi. Und entsprechend habe ich in drei Sätzen, wir haben 2 Stunden gebucht und ich glaube nach 45 Minuten waren wir eigentlich durch mit 3 Sätzen. Ich habe nur die Bälle geholt, aber so schnell konnte ich gar nicht gucken.
Und er hat dich abgezogen.
Und von daher war das mein letztes Tennisspiel gegen Corwin und auch generell. Ich bleib beim Fußball.
Sehr schön.
Ja. Sehr schön, ja. Dann hättest du wahrscheinlich Corwins sportliche Vergangenheit noch etwas besser durchleuchten müssen.
Ja, das war mir nicht, ist mir entfallen auf jeden Fall.
Aber es ist ja schön, dass er immer noch dein Kapitän ist, also dass und ihr immer noch zusammen seid und die Wege sich fußballerisch weiterhin.
Ja, Corwin ist sehr, sehr ähnlich wie ich. Bei Corwin muss es auch immer um was gehen und machen auch immer irgendwas, wissen ungefähr, auf welchem Level wir sind. Ob beim Bowling sind wir ungefähr gleich stark. Okay. Das ist immer so eine Tagesform dann. Ja. Und auch bei anderen Sachen. Und entsprechend haben wir beide diesen sportlichen Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Und wenn es dann um eine Art Prämie geht, als Siegprämie, dann freuen wir uns auch umso mehr.
Aber er ist ja auch ein wichtiger Teil noch deiner Mannschaft, ne? Obwohl er auch schon ein gewisses Alter hat und viele ja auch sagen, oh, kann denn Corwin überhaupt noch Landesliga spielen? Das zeigt sich ja in dieser Saison, dass er es kann, ne? Dass er es bislang sich stark gemacht hat. Obwohl du ihn auch schon mal rausgenommen hast nach der Halbzeit, ne? Also jetzt, ich glaube sogar Hagen und Lede war es so. Also es ist jetzt nicht so, dass er absolut, nur weil ihr euch gut kennt, er dann seinen Platz sicher hat. Also das hat mit Leistung zu tun, ne?
Corwin ist, ich glaube, einer der wichtigsten Spieler bei uns im Team, wenn nicht sogar der wichtigste. Nicht nur, dass er Kapitän ist, er führt die Mannschaft auf dem Fußballplatz und außerhalb, das muss er auch ganz klar sagen, er hat zu jedem Spieler einen guten Draht. Ja. Jeder Spieler kommt zu ihm hin. Ja. Und er ist nicht nur der Papa des Teams, sondern einfach auch die gute Seele. Spricht mit den Spielern, ruft sie an, baut sie wieder auf, wenn sie unglücklich sind mit irgendwelchen Entscheidungen, die ich dann getroffen habe. Und ist immer fürs Team da. Dort und das ist ein ganz wichtiger Ansprechpartner, ist quasi meine rechte Hand auf dem Feld und weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie er ticke und dass er Landesliga spielen kann, das sieht man dieses Jahr eindrucksvoll, trotz seines fortgeschrittenen Alters, aber er ist, glaube ich, wenn man jetzt in der Dusche stehen sieht mit anderen Spielern, dann denkt man nicht, dass er 37 ist, also ist schon sehr durchtrainiert und sehr aktiv dort, muss man sagen, auch anderweitig unterwegs und Ja, ja, deswegen hat er sich jetzt diesen Golfurlaub bis Donnerstag auch
mal verdient. Wollte gerade sagen, spielt er da am Wochenende nicht, aber nein, es ist nur ein paar Tage.
Darf er sich jetzt auch mal zwei Trainingseinheiten fernhalten, weil er sonst jedes Training dort ist.
Ja.
Und ja, Corbin ist einfach ein toller Mensch, auf dem Fußballfeld, kann man ihn auch gebrauchen. Und wenn er scheiße spielt, so wie bei Hagen Utlede, der wird halt auch mal ausgewechselt. Ja. Muss man auch mit leben. Und egal, wie gut wir uns verstehen, Fußball und Privat sind bei mir zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Schon Otto Rehagel wusste ja, es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler.
Genau so sieht's aus.
Also, wobei du jetzt aus Düneberg ja auch noch Mert Akkus und Shabane Sani mitgebracht hast, auch beides Stammspieler und auch beides Leistungsträger, wie ich finde. Das hast du auch ganz bewusst gemacht, weil du die Klasse von ihnen kanntest oder was stand da dahinter?
Ja, Mert wollte eigentlich erstmal noch bei Düneberg bleiben und ja Oberliga spielen. Den haben wir ja wirklich kurz zwei Tage vor Bardowik-Spiel erst verpflichtet. Ja. Oder einen Tag sogar noch genau davor. Und kam dann aber so mit dem Trainer und mit Düneberg dann so nicht klar, so dass er dann eigentlich auch drum gebeten hat, Coach, gib mir bitte eine zweite Chance, weil er im ersten Step abgesagt hatte.
Genau.
Und dann habe ich natürlich auch mit der Verletzung von Malte Meier mussten wir natürlich dann auch reagieren. Und da war Mert dann wirklich die Wunschlösung, der Topstürmer. Und man sieht jetzt, wenn er 21 Tore nach 14 Spielen hatte, ist das einfach auch, hat das er super eingeschlagen.
Zeigt seine
Qualität.
Ich
wusste, was er kann, hat eine gute Ausbildung in der A-Jugend-Bundesliga bei Niendorf genossen.
Ja.
Und,
aber er braucht das auch, ne? Ich weiß beim Gespräch, das ich mal mit ihm hatte, dass er meinte, ich brauche den Offensivfußball. Wir haben jetzt in der Oberliga nicht mehr offensiv so spielen können und deswegen wollte ich zu Torni zurück und wieder Offensivfußball spielen. Ich brauche dieses nach vorne spielen. Und
ich glaube auch, dass Mert ist ein super Stürmer, aber er muss auch noch viel lernen, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich glaube, dass er noch lange nicht am Limit ist und ich freue mich, wenn ich ihn dahin entwickeln kann, dass er dann irgendwann auch eine feste Größe in der Oberliga wird, aber ich glaube, da braucht er auch noch 2-3 Jahre für, um dann auch konstant zum Beispiel bei Dassendorf Fußball spielen zu können. Ja. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn man an Oberliga in Hamburg denkt, dann muss man ja Dassendorf an erster Stelle nennen.
Ja.
Und wenn man denn dort spielen möchte, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur in der Landesliga 20 Tore zu schießen. Ja, und Shabane Sani, was soll man zu Shabba sagen? Der hält hinten den Laden dicht, jetzt schießt er vorne noch Tore. Ja. Unheimlich. Shabba ist mein Mann. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich.
Und dich ja auch. Ich meine, deswegen unterbreche ich dich einmal, weil nach dem Tor ist er nicht erst zu seinen Mannschaftskollegen gelaufen, sondern er ist bis zu der Bank gerannt und hat dich umarmt und ihr wart die ersten beiden, die sich geherzt haben.
Ist ein ganz herzlicher Mensch. Zu Weihnachten hat er mir ein Trikot aus Benin geschenkt.
Woher kommt das?
Ne? Hat, glaube ich, ganz wenig. Also so ist jetzt nicht der Wohlhabendste, drücken wir es mal so aus, vorsichtig.
Ja.
Aber ist einfach vom Herzen so ein guter Mensch und immer da und, glaube ich, noch nicht ein Training gefehlt. Mhm. Kommt immer und also ganz toll. Und wenn er Hilfe braucht, er weiß, ich bin immer für ihn da. Und wenn er mich nachts um 2 Uhr anruft, pass auf, ich bin irgendwie im Hauptbahnhof, komm nicht nach Hause, würde ich ihn abholen, das weiß er auch, oder würde ihm das Taxi bezahlen.
Ja.
Entsprechend weiß er, glaube ich, was er an mir hat. Ich weiß genauso, was ich an ihm habe und entsprechend dankt er es mit Leistung und jetzt auch noch mittlerweile mit Toren.
Ja.
Also
eine Win-Win-Situation.
Eine gute Beziehung mittlerweile.
Ja. Sehr schön, ja. Wie sieht es überhaupt so in der Mannschaft aus? Du sagtest ja vor ein paar Minuten, dass du die Mannschaft gar nicht komplett zusammengestellt hast. Bastelst du da jetzt schon auch ein bisschen an was die nächste Saison angeht, an einem Kader, dass du sagst, oh, hier brauche ich noch ein bisschen Veränderung?
Ja.
Oder, ich meine, man sieht das ja, den Bo Weishaupt kam erst im Herbst, aber ist schon jetzt nicht mehr wegzudenken, finde ich, weil er technisch super in der Mannschaft drin ist, die Offensive noch verstärkt. Da geht ja noch ein bisschen was die Mannschaft grundsätzlich angeht.
Ja, Bo ist ein Mentalitätsmonster und genau solche Spielertypen suchen wir. Wir basteln am Kader für die neue Saison beziehungsweise für die nächsten Jahre. Es soll auch nicht nur irgendwie von Jahr zu Jahr gedacht werden, sondern wirklich auch für die nächsten Jahre. Mhm. Also wir haben da auch Visionen, wie wir uns da aufstellen wollen in den nächsten Jahren. Und dafür brauchen wir einfach auch ein Team, was füreinander einsteht. Wo ein guter Teamgeist herrscht, sage ich mal, ein geiles Klima. Das haben wir. Und letztendlich brauchen wir noch ein bisschen meine DNA, die ich da im Team verinnerlicht haben möchte. Und da sind wir auf der Suche. Mhm. In aussichtsreichen Gesprächen haben die ersten drei Spieler jetzt, glaube ich, schon verpflichtet, die dann zeitnah auch präsentiert werden.
Oh, das ist ja schön, dass du jetzt beim Podcast dazu sagen kannst.
Also wir sind da sehr aktiv. Die Gespräche auch mit dem aktuellen Kader laufen auf Hochtouren. Und da werden sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen auch die ersten Meldungen dann kommen.
Schön.
Wollen letztendlich mit dem jetzigen Kader großteils wirklich zu 70-80% weiterarbeiten, weil wir da auch sehr zufrieden mit sind und sehr viel Potenzial sehen. Mhm. Und werden aber auch sicherlich 5, 6, vielleicht auch 7 Neuzugänge dazu holen, um einfach auch noch ein bisschen uns qualitativ aufzuwerten, zu verbessern, um einfach dann auch die Ziele noch ein bisschen höher zu stecken.
Wie ist das mit der Altersstruktur? Also es gibt ja Spieler wie Wolke, die älter sind, Corvin, wobei Corvin nehmen wir vielleicht ein bisschen raus, aber so die so ein bisschen, ich will nicht sagen über den Zenit, das hört sich immer so negativ an, aber die schon so, sagen wir mal, im Herbst ihrer Karriere sind. Müsst ihr grundsätzlich noch jünger werden oder wie siehst du das?
Ja, ich habe es ja eben hier schon gehört, es gibt nicht alt oder jung, es gibt nur gut oder schlecht.
Richtig,
und nach diesem Motto verfahre ich auch wirklich.
Gut.
Aber prinzipiell arbeite ich auch gerne mit jungen Spielern zusammen. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Einstellungs- und Qualitätsfrage. Also nur junge Spieler zu holen, weil sie jung sind, bringt mir nichts. Nee. Ich brauche schon Spieler, die das auch wollen, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen. Und entsprechend kommen sicherlich im Sommer 2, 3, vielleicht auch 4 jüngere Spieler dazu, die Qualität auch mitbringen, spielen zu können. Und ist es mir eigentlich egal, ob jung oder alt.
Guckst du da mehr auch im Hamburger Raum noch, weil du da ja nun herkommst und da viele Leute kennst? Oder ist auch der Lüneburger Raum nicht ganz unwichtig, damit auch die Zuschauer ihre Jungs kennen, sage ich mal?
Ja, haben wir im Sommer ja auch schon viel Wert drauf gelegt, dass wir weniger Hamburger verpflichten, sondern mehr Lüneburger oder Spieler aus dem Umland. Wir wollen eine DNA entwickeln, womit man sich identifizieren kann. Ein Team, wo man gerne zu den Spielen kommt. Wenn ein Spieler in Hamburg wohnt und zum LSK kommen möchte und er uns weiterbringt, dann ist mir das egal. Der kann auch in Bremen wohnen. Dann holen wir den zu uns, wenn die Möglichkeit besteht.
Weil du hast ja
prinzipiell
nicht,
ist mir der Wohnort total egal. Aber wenn natürlich ein Spieler aus Hamburg kommt oder einer aus Winsen oder Lüneburg und die gleichen Fußball spielen und gleich stark sind, dann hole ich eher den aus Lüneburg, sage ich mal so.
Klar.
Und von daher sind wir umtriebig, gucken im Uelzener Raum, im Lüneburger Umland, im Hamburger Raum. Und dann wird man sehen, was die Zeit bringt und welche Spieler sich uns anschließen möchten.
Wie siehst du diese Konkurrenzsituation mit 4 in der Landesliga, die aus dem Lüneburger Raum kommen, also mit Badovik, Neetze und MTV? Ist das eher positiv oder nimmt man sich gegenseitig die Leute weg?
Ich finde es positiv.
Okay.
Von mir aus können noch 2 Mannschaften mehr kommen. Umso mehr Derbys, umso interessanter. Das ist, macht ja auch diesen Amateurfußball ein bisschen aus.
Ne?
Wenn ich in der Regionalliga bin und gegen, keine Ahnung, Hannover 2 spielen, da kommen 95 Zuschauer, dann ist es auch nicht so toll.
Dann lieber 1500
wie im Derby. Lieber gegen Neetze oder Gellersen, keine Ahnung, wer da dann eventuell aufsteigt, oder Heidetal vor 600-700 Zuschauern. Das macht als Fußballer dann auch mehr Spaß. Und deswegen ist dieser Derby-Charakter natürlich toll. Und letztendlich müssen die Spieler sich entscheiden, für welchen Verein sie spielen wollen. Ob das denn Badovik, Treubot, Neetze oder der LSK ist, wenn sie in der Landesliga spielen wollen im nächsten Jahr. Das obliegt den Spielern, die Entscheidung. Und ich glaube, wir müssen uns vor keinem Verein verstecken, wenn wir einen Spieler haben wollen.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Und entsprechend sind wir da ganz optimistisch, dass wir die Spieler kriegen, die wir auch haben wollen.
Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt. Werfen wir noch mal einen Blick jetzt, was diese Saison angeht, voraus. Ihr habt noch eine ganze Menge Spiele zu absolvieren. Eine ganze Menge Spiele auch gegen Mannschaften wie eben Verden, Lindwedel, die ihr auch noch hier in Lüneburg, ich sage jetzt mal, vor die Flinte bekommt. Was möchtest du in diesem Jahr vom LSK noch sehen? Ich meine, ihr habt ja auch noch die Chance auf Silverware sozusagen, ne?
Ja, ich möchte die Topspiele alle gewinnen. Ganz klar, wir haben die Topspiele, wie vorhin schon bitter erwähnt, mit Lindwedel, Pferden, und auch wenn man den Haaren nimmt oder Hasefeld, haben wir verloren.
Ja.
Oder einige von den Topspielen. Und die Rückspiele wollen wir allesamt gewinnen. Das ist ganz klar das Ziel. Natürlich wollen wir im Pokal gegen Neetze, wo Neetze ja schon darauf vorbereitet, wie ich hier gehört habe.
Ja. Die sehen das als ein ganz wichtiges Spiel.
Genau, für uns ist es genauso wichtig. Aber wir wollen die Liga auch nicht außer Acht lassen, sondern wir wollen das Bestmögliche erreichen. Und wir haben jetzt mit Drochtersen Assel am Sonntag und dann Hasefeld hier in Lüneburg, haben wir zwei sehr interessante Spiele. Ja. Und ich glaube, wir haben gegen Hasefeld hier in Lüneburg auf jeden Fall was gut zu machen, wenn man das Hinspiel sieht.
Ja.
Und zu Hause sind wir sowieso gar nicht so schlecht, wenn man das mal so sagen darf.
Es gab ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, die auch aus Lüneburg kommt.
Gar nicht so weit hier
gar nicht
weg
ist, von
ne?
weit weg. Ja, genau.
Ja, nee. Und gewonnen. Und bei Drochtersen Assel im Stadion werden wir, glaube ich, auf einem ordentlichen Fußballplatz spielen.
Ja.
Ich glaube, da können wir unsere Stärke ausspielen, so dass wir uns da auch nicht verstecken müssen. Und entsprechend sind aus den nächsten zwei Spielen auch ganz klar 6 Punkte der Plan. Und in den Spielen dann gegen Lindwedel, Hope und die Derbys und so weiter, die wollen wir natürlich allesamt gewinnen und nichts abschenken.
Und das Bezirkspokal-Halbfinale, das Ostermontag ja stattfinden wird gegen Neetze, da werdet ihr auf einen sehr heißen Gegner treffen.
Ja.
Aber auch ihr, ne, wie Sobi schon sagte, könnt eben noch einen Pokal dann auch in die in den Himmel recken. Das motiviert ja Spieler von sich aus, ne? Da musst du sie wahrscheinlich eher ein bisschen drücken, dass du sagst, hier, jetzt denken wir noch nicht an das Pokalspiel Ostern, sondern haben erstmal Hasefeld.
Tatsächlich ist das Pokalspiel bei uns noch gar kein Thema.
Ah, okay.
Also das muss man ganz klar sagen, dass das Pokalspiel ist bei uns noch gar kein Thema, weil wir wirklich auch von Woche zu Woche denken. Mhm. Hasefeld wurde jetzt schon mal angesprochen, okay, nächste Heimspiel haben wir was gut zu machen, weil wir da auch wirklich einen gebrauchten Tag hatten oder keinen guten Tag hatten in Hasefeld. Und entsprechend hat man schon mal im Trainerteam, im Funktionsteam über das Pokalspiel gesprochen. Und dann auch nach dem Podcast hier mit Sören dann auch noch mal ein bisschen mehr.
Zumal dann der Gegner, wenn ihr Neetze schlagt, wieder Hasefeld sein könnte, ne?
Weil schön wäre. Aber natürlich muss man dann erstmal den ersten Step machen und Neetze schlagen, was auch alles andere als einfach wird. Neetze hat auch eine gestandene Mannschaft, muss man auch immer ganz klar sagen, mit sehr guten Kickern drin. Und so ein Spiel ist dann einfach auch tagesformabhängig. Und wir hoffen, dass wir an dem Tag den richtigen Matchplan haben, eine gute Tagesform an den Tag legen. Und wenn wir unsere Qualität auf den Platz kriegen, dann können wir auf jeden Fall ins Pokalfinale einziehen. Und das ist auch das Ziel.
Siehst du dich denn schon als Nummer 1 der Stadt? Weil damals im Treffer, bei der Saison hast du gesagt, wir wollen als Ziel gar nicht so den Aufstieg, das ist nicht das Entscheidende, aber wir wollen die klare Nummer 1 in Lüneburg sein. Siehst du dich schon so weit? Also, dass das hingehauen hat. Also, ihr seid irgendwie, weiß ich nicht, 5 Punkte, glaube ich, vor Neetze oder so. Klar, aber ihr habt deutlich weniger Spiele, aber
ich habe vorhin schon gesagt, die Tabelle lügt nicht. Ja. Die Tabelle lügt nicht.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn man unseren Fußball sieht, dann kann man schon denken, dass wir vielleicht die Nummer 1 sind. Ich möchte jetzt nicht so vermessen sein und sagen, dass wir das Maß aller Dinge sind. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich glaube, dass wir schon hier einen sehr attraktiven, guten Fußball spielen im Normalfall. Dass es mal immer einen schlechteren Tag gibt, ist klar. Aber prinzipiell sehe ich uns schon mit vorne angesiedelt.
Ja.
Aber wie gesagt, da sind auch mehrere Faktoren von abhängig. Hätte Neetze im Hinspiel nach ihren Standards vielleicht 1-2 Tore gemacht, dann hätten wir zur Halbzeit 2-0 zurückgelegen.
Ja, dann hätte das Derby anders ausgesehen.
Dann hätte es vielleicht anders ausgesehen, das Spiel.
Ja.
So, wenn man das Spiel dann komplett betrachtet, das ganze Spiel von den Spielanteilen, glaube ich, dass wir verdient gewonnen haben. So ist meine Ansicht. Ja.
da würde ich vielleicht ein bisschen gegensetzen.
Ja, wenn ich das Spiel nochmal auf Video betrachtet habe, dann hatten wir, glaube ich, schon gefühlt, wenn man die 20 Minuten von Neetze da weglässt. In der ersten Halbzeit hatten wir schon deutlich mehr Spielanteile und dann in der zweiten Halbzeit auch verdient die Tore gemacht. Von daher,
Also ihr habt auf jeden Fall weniger Fehler gemacht an dem Tag, ne? Also
Fußball ist ein Ergebnissport, und wenn man sich dann die Chancen erarbeitet, die Tore macht, dann ist es auch so. Aber wie gesagt, da gehört auch mal ein bisschen Glück dazu,
das stimmt.
Weil Neetze war an dem Tag sehr gut. Und deswegen wissen wir auch, was im Pokal am Ostermontag da auf uns zukommt.
Ja.
Und dass Neetze da gewillt ist, denn das anders zu machen dort als in dem Spiel,
auch
das
logisch.
Ist klar.
Ja.
Aber wir machen uns nicht in die Hose. Wir haben.
Naja, ihr geht auch als Favorit ins Spiel.
Wir gehen voll Mutes in das Spiel und wollen bis dahin viele Ligaspiele gewinnen, möglichst alle, und dann mit ganz viel Selbstvertrauen in das Halbfinale zu gehen.
Du hast vorhin gesagt, über Platz 1 können wir im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison sprechen. Das heißt, deine Planung oder eure Planung beim LSK ist die, in der kommenden Saison soll es dann tatsächlich ganz heiß um den Aufstieg gehen.
Ja, leider ist sowas ja nicht planbar. Aber meine Zielsetzung ist schon ganz klar, dass wir nächstes Jahr Platz 1 anvisieren und um den Aufstieg mitspielen. Bornreihe wird runterkommen. Wir müssen mal gucken, was da denn so passiert.
Hoffentlich nicht noch Zelle, ne? Weil die
Hasefeld,
sind jetzt auch,
Hasefeld hat Ansprüche mit einem neuen Trainer, denn ab Sommer Lindwele Hope spielt oben, da verlässt der Trainer die Mannschaft. Mal gucken, wie das da weitergeht.
Ja. Doch, das ist Asse,
A&O hat auch immer Ansprüche, sind jetzt auch wieder in der Spur seit dem Wochenende. Von daher ist das ein heißer Kampf, aber wir werden uns probieren, so zu rüsten, dass wir nächstes Jahr Platz 1 als Ziel ausgeben können.
Die LSK-Fans wird's freuen.
Ja.
Und auf jeden Fall kann es dem Lüneburger Fußball nur gut tun, wenn eine Mannschaft dann auch wieder in der Oberliga spielt. Auf
das
jeden Fall.
Das ist keine Frage, das sehe ich ähnlich. Wir können ja nochmal über Platz 1 sprechen und ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und nochmal, Torni soll ja HSV-Fan sein und es ist ja bekannt, welcher Fan ich bin, und dann können wir ja nochmal über Platz 1 in der zweiten Bundesliga reden. Was? Du warst am Wochenende, hast du uns hier vorher schon gesagt, in Düsseldorf. Das war nicht ganz so erfolgreich und als HSV-Fan nur schwer zu ertragen.
Ja, das hast du gut ausgedrückt. Also ich bin ja in der Tat HSV-Fan, auch wenn es immer mal wieder schwerfällt. Und St. Pauli Sympathisant.
Ja, das ist das ja. Man muss ja das eine nicht immer hassen.
Genau,
das ist
also ich bin auch regelmäßig bei St. Pauli im Stadion bei den Spielen und beim HSV Dauerkartenbesitzer mit meiner Mutter und meinem Bruder und noch ein paar Freunden. Dann haben wir 7 Dauerkarten insgesamt.
Ja.
Und immer wenn es passt, sind wir dann halt dort. Und fahren jedes Jahr so 2, 3, 4 Spiele auswärts. Freitag war es soweit, dass es mal gibt hat. Fußballtechnisch, dass wir nach Düsseldorf fahren. Und was der HSV da abgerufen hat, das war.
Da war nicht nur der Rasen die Katastrophe, sondern auch Fußball.
Ja, der Rasen war wahrscheinlich noch besser als die Leistung vom HSV. Okay. Von daher verdient verloren. Und
aber da hat der Trainerwechsel nicht so wirklich viel gebracht bislang. Ne? Also das alle haben ja mal gesagt, es liegt an Walter, er hat nur die eine Idee und es funktioniert nicht. Und jetzt ist Steffen Baumgart da und
also
ist
ich
auch
bin
nicht
pro Baumgart.
Du
ich
bist
bin
pro
Baumgart und war pro Trainerwechsel.
Okay.
Von daher glaube ich, dass das die richtige Entscheidung war. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft beim HSV einfach zu wenig Mentalitätsspieler haben, wie man das so ausdrückt. Zu wenig Wille, zu wenig Leidenschaft, um einfach den ganz großen Wurf zu landen. St. Pauli spielt dieses Jahr einen überragenden Fußball, steht zu Recht da oben und wird auf Platz 1 dieses Jahr in die Bundesliga aufsteigen. Und das auch absolut verdient, muss man mal ganz klar anerkennen. Und der HSV muss froh sein, wenn sie den Relegationsplatz erreichen, wenn man das Spiel von Freitag betrachtet. Leider Gottes.
Wir haben ja vorhin schon gewitzelt. Der HSV wird Dritter. Steffen Baumgart spielt in der Relegation gegen den 1. FC Köln mit dem HSV, mit einem Ex-St. Pauli-Trainer.
Schulle.
Das muss einfach so kommen, weil das ist der Fußball, das ist das Leben. Also das muss genau so kommen.
Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und das wird garantiert so kommen.
Aber dann müsste es ja so sein, dass der HSV auch wieder verliert. Also das, weil sie das dann ja wieder nicht schaffen aufzusteigen. Wobei ich das schade finde, ich würde sogar als auch St. Pauli-Fan es schön finden, wenn beide Hamburger Mannschaften aufsteigen in die Bundesliga.
Definitiv.
Dann hätten wir nämlich 6 Punkte schon mal in der Bundesliga. Das wäre auch ganz gut.
Aber leider stimmt das, ja.
Es wäre aber auch, wenn Steffen Baumgart ausgerechnet den 1. FC Köln, den er ja auch lange erfolgreich trainiert hat und eine Menge aus der Mannschaft letzten Endes herausgeholt hat, dann die Mannschaft möglicherweise in die zweite Liga befördert.
Das wäre krass, ja.
Schauen wir mal.
Ja.
Aber wir haben noch eine andere Geschichte oder anderes Ereignis, das Fußballgeschichten schreiben wird. Wir haben es mit den anderen Trainern auch schon besprochen, Torni. Die Europameisterschaft im Sommer hier in Deutschland. Wie siehst du die Ausgangssituation für die deutsche Mannschaft und was glaubst du, wer wird am Ende den Titel holen?
Ja, Europameisterschaft.
Schwierig, ne?
Muss ich sagen, 0,0 im EM-Fieber. 0,0. Also
geht mir ähnlich. Ja.
Also 2006 bei der Heim-WM, da war man Fußballfieber seit dem Winter und hat daraufhin gefiebert.
Ja.
Und jetzt ist es so, okay, da ist was, aber weiß ich nicht. Bin noch überhaupt nicht und optimistisch bin ich auch nicht nach den letzten Spielen. Hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt als in den letzten Spielen. unsere Planung beim LSK in der Vorbereitung ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass wir alle deutschen Spiele, auch die K.O.-Spiele eventuell gucken könnten, so dass da nichts ist, fußballtechnisch, dass dann freier Abend herrscht oder ja, dass wir frei haben.
Ja.
Von daher haben wir alle Eventualitäten mit einberechnet und einkalkuliert.
Also bis Achtelfinale und dann
sogar bis zum Finale. Okay. Aber ich glaube, wenn wir Viertelfinale, Halbfinale hinkommen sollten mit der aktuellen Form, dann ist es ein Erfolg und über alles andere wird dann die Zeit entscheiden. Ich glaube, Frankreich ist einer der Favoriten. Für mich auf jeden Fall, die spielen mit dem besten Fußball und sollte man in sollte man immer nennen, wenn es um den Titel geht.
Und was hältst du von diesen dauernden Diskussionen, jetzt nochmal neue Spieler und dass der jetzt möglicherweise noch geholt werden soll? Also ich persönlich finde ja, irgendwann musst du auch eine Mannschaft haben, die sich auch kennt und die so in der Kabine auch funktioniert und nicht noch einen neuen und noch einen neuen und dann hier Beste von Heidenheim war auf einmal in der Verlostrommel drin.
Ja, da sind wir jetzt mal einer Meinung.
Oh, beide. Das ist doch schön.
Zum Ende
super, der Sendung. Super, Toni, also ganz harmonischer Postkampf hier.
Harmonisches Ende.
Ja, sehr schön.
Halte ich auch wenig. Ich glaube, es sollte eigentlich nicht reichen, wenn man mal ein halbes Jahr gut Fußball spielt in der Bundesliga, dass man sofort Nationalspieler ist. Da gehört mehr dazu. Und früher war das einfach über Jahre positive Leistung, dass du dann in die Nationalmannschaft kommst und dass es dann eine Ehre ist. Heutzutage, ich gucke manchmal Länderspiele und kenne die Hälfte der Mannschaft. Ich muss erstmal googeln, wo die spielen, bei welchem Verein. Ja. Und ich glaube, das ist nicht sein. Das Wahre.
Nee.
Von daher glaube ich, die Entscheidung von Toni Kroos, dass er zurückkommt, finde ich gut. Ja. Ich glaube, der gibt der Mannschaft ein bisschen Stabilität. Ja. Und wenn wir dann unsere Leistung abrufen und jeder wirklich alles gibt, dann können wir auf jeden Fall ein bisschen was erreichen. Zum Titel wird's, glaube ich, nicht reichen.
Nee, aber vielleicht reicht es schon, so ein bisschen positive Grundstimmung überhaupt zu schaffen, ne? Also mit einer Mannschaft, die dann sich, die gut spielt, die alles gibt und wo man sagt, okay, das ist in Ordnung, das hat jetzt den Namen Nationalmannschaft verdient, so, ne?
Ja.
Dann wäre ich schon zufrieden.
Wären wir schon einen Schritt weiter, als wir im Moment offenbar sind.
Ja. Also ich glaube, die Mannschaft muss einfach ein bisschen Herz zeigen, dass sie das Publikum zurückholt. Ja. Das hat zuletzt gefehlt.
Ja.
Es war zu viel, Alibi, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, wenn sie wieder die alten Tugenden an den Tag legen und wieder mit ganz viel Einsatz Fußball spielen und sie die Zuschauer so wieder euphorisieren, dann ist viel gewonnen.
Das glaube ich auch. Ja. Guter Mann. Also sagt genau das, was ich auch sage.
Voll der Experte, natürlich.
Haben wir wieder richtigen Menschen eingeladen hier.
Ja, sehr Toni, schön. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.
Danke.
Für das spannende, emotionale Gespräch. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht und ja, wir wünschen dir und deiner Mannschaft den Erfolg, den ihr euch wünscht. Und ja, es gibt noch eine Menge spannende Spiele in dieser Saison, inkludiert das Bezirkspokal-Halbfinale.
Ja.
Und ja.
Da haben wir jetzt gelernt, dass beide Mannschaften motiviert sind. Wie überraschend, aber auch.
Hochmotiviert. vielen Dank für deinen Besuch.
Danke.
Und, ja, wir machen jetzt eine kleine Osterpause. Das heißt, den nächsten Podcast gibt es dann am 10. April. Dann zu Gast in unserer Gesprächsreihe mit den Trainern der Fußball-Landesligisten wird Michael Zerr sein vom MTV Treubund. Und ja, bis dahin, frohe Ostern, schaut Sport, macht Sport und denkt dran, es lebe der Sport!
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.